Wobei, so viel Wesentliches ist eigentlich jetzt gesagt. Danke vielmals für eure Lieder, die miteinander können singen, für die Worte. Ich habe ihm Thomas ein paar Stichworte geschickt, was ich vorhabe heute mit euch. Zuerst habe ich gedacht, ich muss etwas sagen zu dem Nahosten. Und gleichzeitig war mir etwas anderes auf dem Herz gewesen. Und wenn ich dann nicht weiss, was es jetzt soll sein, dann gehe ich zu meiner Frau und sage, was denkst du? Ich habe sie ihr ein bisschen geschildert. Und sie hat so einen ganz bestimmten Blick. Wenn ich weiss, wenn sie den drauf hat, das, ich glaube, sie weiss das gar nicht, ich sage das auch nicht extra noch, aber ich weiss, wenn sie den drauf hat, dann muss ich auf sie hören. Und sie hat gesagt, mach das, nimm das. Ich habe Thomas ein paar Worte geschickt und auch in dem, was ihr jetzt gesagt habt, das hat schon so viel vorbereitet. Ja, es ist mehr wieder vorbereitet, sondern ganz Wesentliches ausgesagt, wo ich heute mit euch möchte einen Blick drauf werfen. Ich habe ja oft kein PowerPoint dabei, wenn ich zu euch komme. Heute hatte ich eine gehabt. Das Problem ist einfach, sie ist noch daheim. Ich tue dann die euch schicken, sodass man sie dann auf die Homepage laden kann. Es sind dort vor allem Bibelworte drauf. Und die eine Bibel haben, die sind dann herzlich eingeladen, bei Johannes 6 aufzuschlagen und mitzulesen. Ich weiß nicht, ob es noch nicht sonst Bibel hat, für jemanden, der sagt, jetzt habe ich sie eben auch gerade nicht dabei. Und jemand, haben sie alle dabei? Ja, das ist super. In dem Fall. Ja. Ich glaube, es ist gut und wichtig, dass bei dem Thema von Nachfolge oder ich will dir folgen, wenn niemand mit mir geht, dass wir in dem Sinne immer beides können sagen. Jawohl, ich will das. Und ja, ich bin ja nicht allein. Wir sind das Vierte, wie es jemand so schön gesagt hat. Und gleichzeitig aber auch ganz ehrlich sagen, das fällt uns nicht immer leicht. Es ist nicht immer einfach und es ist auch nicht immer so klar. Und in diesen Worten, auch die schon gesagt worden sind, ist das auch schon deutlich geworden. Es gibt so Zeiten in unserem Leben, wo wir auch Glaubenszweifel haben. Ich weiss nicht, wer von euch hat schon mal Glaubenszweifel gehabt? Fast niemand. Nein, es sind ganz viele, die die Hand aufstrecken. Und es wäre ja jetzt interessant, auf was hat sich das dort mal bezogen? Oder wer von euch hat schon mal so eine richtige Glaubenskrise gehabt? Das ist ein bisschen mehr als der Zweifel, oder? Das ist dann manchmal, Zweifel führen dann manchmal in eine Glaubenskrise. Ich möchte jetzt nicht die Hand aufheben, weil ich will das jetzt nicht einfach von allen ausbreiten, aber ich stelle trotzdem die Frage, wer hat schon mal eine Glaubenskrise gehabt? Ich mag mich erinnern an meine eigene, wahrscheinlich die grösste Glaubenskrise als 22-Jähriger, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, das alles, was ich da seit ein paar Jahren erzähle, anderen weitergeben, wo ich scheinbar so begeistert bin davon, ich weiss gar nicht mehr sicher, ob das wirklich in mir ist oder ob ich mir das nur antrainiert habe. Ich weiss nur, das war meine wahrscheinlich grösste Glaubenskrise gewesen, weil wenn ich mir das nur antrainiert habe, dann ist es im Grunde noch gar nicht wert. Und dann stehe ich eigentlich mit abgesagten Hosen da, könnte man fast sagen. Ich weiss nicht, ob es unter uns auch jemanden hat, oder mehrere vielleicht sogar, die sogar schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, den Weg mit Gott, die Nachfolge, aufzuhören. Es gibt ja so den leiseligen Abschied vom Glauben und es gibt einen lauten Abschied vom Glauben. Der laute ist der, der ganz plötzlich passiert, weil irgendetwas Schweres passiert ist und jemand sagt, so kann ich nicht mehr Gott glauben. Und dann gibt es den leiseligen, wo man ganz langsam, vielleicht auch aufgrund von bestimmten Schwierigkeiten und Zweifeln, sich distanziert, nicht mehr so richtig offen mit Gott redet, immer weniger mit ihm redet, nicht mehr auf sein Wort lässt, sich nicht mit anderen Christen trifft. Und auf einmal merkt man, in einer Ehe gibt es das ja auch, über lange Zeit, viele kleine Kieselsteinchen. Und auf einmal merkt man, das Ross, das ich noch da drauf hocke, das ist tot. Man nennt das auch, es gibt ein neues, neumodisches Wort für das, man nennt das Dekonstruktion. Ich weiß nicht, ob ihr schon von dem gehört habt. Das ist im Moment wie vielen Gemeinden im deutschsprachigen Raum ein Thema. Man redet von der Dekonstruktion von sogenannten Christen. Also von Leuten, die mit Jesus einmal ganz entschieden unterwegs waren und dann aufgrund von irgendwelchen Ereignissen in ihrem Leben den Glauben aufgeben und sich anfangen zu distanzieren. Ich weiß nicht, ob ihr so jemanden kennt. Kennt ihr jemanden in eurem Umfeld, der einmal ganz engagiert dabei war, mit Jesus gelebt hat, mitgemacht hat und auf einmal, oder vielleicht auch ganz leislig, wie ich es auch beschrieben habe, ist das nicht mehr der Fall. Wer kennt so jemanden? Schaut mal um. Wir alle kennen, wahrscheinlich die allermeisten kennen so jemanden. Und es könnte jemand sein aus unserer ganz allernächsten Familie. Es könnten unsere Eltern sein, es könnten Geschwister sein, es könnten unsere Kinder sein. Es könnten Leute sein, die wir mal mit ihnen im Hauskreis waren, in der Kleingruppe, in der Gemeinde waren. Und heute wissen wir, können sie mit dem Jesus nicht mehr viel oder nichts mehr anfangen. Einige von diesen Menschen, die glauben schon noch irgendwie, aber für sie hat sich ganz vieles relativiert, so würde sie es vielleicht sagen. Und andere, die sind geradezu allergisch, wenn man sie auf den Glauben anspricht. Obwohl sie mal ganz entschieden mit dem Jesus Christus, so hat es den Eindruck gemacht, unterwegs gewesen sind. Und das nennt man eben Dekonstruktion. Es ist ein neues Wort für ein altes Phänomen. Es wundert mich, dass es plötzlich so ein Thema ist, denn im Grunde genommen hat es das schon immer gegeben. Warum ist es gut, wenn ich jetzt mit euch über das rede? Keine Angst, ich rede jetzt nicht dauernd über Dekonstruktion, sondern ich möchte mit euch in ein Bibelwort hineinschauen, das zeigt, das hat es immer schon gegeben. Und was heisst das? Und warum gibt es das? Ich glaube, es ist gut, über das nachzudenken, weil es eben Leute in unserem Umfeld gibt, was es betrifft. Und weil es wichtig ist, uns auch selber immer wieder zu fragen, wie es Thomas auch schon gesagt hat, warum eigentlich bin ich noch mit Jesus unterwegs? Warum mache ich das noch? Warum zähle ich mich noch zu denen, die an ihn glauben? Denn aus lauter Gewohnheit, das zu tun, ist vielleicht etwa gleich viel wert, wie es gar nicht zu tun. Vielleicht ist das ein bisschen provokativ, wenn ich das sage. Aber aus lauter Gewohnheit, das zu tun, ist fast das Gleiche, wie es gar nicht zu tun. Obwohl es ja gute Gewohnheiten gibt. Und obwohl es manchmal gut ist, an einer Gewohnheit festzuhalten, wenn das Feuer verlöscht ist, weil es dann plötzlich Gott wieder anzündet. Das stimmt auch. Also, ich möchte mit euch in die Bibel einschauen. Und zwar im Johannes Kapitel 6. Und ich muss, bevor ich den eigentlichen Text mit euch lese, muss ich ein bisschen Kontext geben. Wenn ihr den Text aufschlägt in Johannes 6, dann seht ihr hier, dass das 6. Kapitel im Johannesevangelium mit der Speisung von 5'000 Menschen anfängt. Eines von diesen wunderschönen Wunder von Jesus, wo er mit 5 Brot und 2 Fisch 5'000 Menschen den Bauch füllt, sie satt macht. Und dann kommt eine kleine Zwischengeschichte. Jesus geht auf dem Wasser. Auch eine spannende Geschichte, ich gehe nicht auf die ein. Und nachher kommt die sogenannte Brotrede von Jesus. Also wo er über viele Verse hinweg, wenn er das überfliegt, sieht, dass er eine Rede haltet und in dieser Rede eines von seinen bekannten Ich-Bin-Wort weitergibt. Ich bin das Brot des Lebens. Und das entfaltet er dann ganz, ganz ausführlich und redet, wie er das Brot vom Leben ist. Also, es ist ein interessanter Aufbau, oder? Zuerst ein Wunder, die Menschen überkommen Brot. Und dann nimmt Jesus das Wunder zum Anlass und man hat den Eindruck, das Wunder ist im Grunde genommen, es ist wichtig und trotzdem nicht das Wichtigste, denn das Wichtigste wird viel ausführlicher erzählt. Und da sagt Jesus, es geht im Fall nicht nur einfach um das Brot, sondern es geht um mich als Brot vom Leben. Und das Ergebnis von dieser ganzen Geschichte ist aber ein absolut erstaunliches. Schaut mal in Vers 60. Dort heisst es plötzlich, Vers 60, Doppelpunkt, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sagten, dieses Wort ist unerträglich. Wer kann sich das anhören? Ich mache einen Sprung zum Vers 66, das wäre eine Art die direkte Fortsetzung. Und von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit ihm. Dekonstruktion nennt man das heute. Es gingen viele Menschen nicht länger mit ihm. Jünger, nicht irgendwelche Randfiguren. Jünger, Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Und da sagte Jesus zu den 12, wollt vielleicht auch ihr weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir sind zum Glauben gekommen. Oder wir haben geglaubt und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. So, das ist unser Kernwort heute, das ich mit euch anschauen möchte. Mir hat das schon als junger Mann erschreckt, der Vers 66 hat mich oft erschreckt. Wie ist das möglich, habe ich mir gedacht. Die haben ihn ja eben gesehen. Die haben ihn ja eben gehört, der Jesus. Und trotzdem, da zogen sich viele seiner Jünger zurück. Und man hat nicht nur erschreckt, dass es da heißt, es zogen sich Jünger zurück, sondern viele. Viele sind weggegangen. Nicht nur 5, 6, 7, 10 oder 20, sondern es müssen wirklich viele sein, die mal gesungen haben, ich bin entschieden, also das Lied hat es da noch nicht gegeben, aber wir können es uns vorstellen, zu folgen Jesus niemals zurück. Und jetzt auf einmal sagen, ich gehe doch zurück. Was ist da passiert? Was ist passiert in dieser Geschichte? Ich glaube nicht, dass es das Ich-Bin-Wort war von Jesus, die Speisung schon gar nicht, wo sie zu dem Schluss geführt haben. Ich glaube nicht, dass es das ist. Denn wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das ist eigentlich etwas Schönes. Und ich glaube nicht, dass das jemand so sehr aus dem Konzept gebracht hat. Aber Jesus hat das Ich-Bin-Wort auf eine Art und Weise zugespitzt. Er hat eine Konsequenz daraus gezogen. Er hat es verbunden mit einigen Zusatzworten, die für die Menschen dort schlicht und einfach zu viel waren. Schaut in Kapitel 6, also die Frage ist immer, was ist vorher passiert? Und ich glaube, dort ist etwas passiert, Vers 51. Setzen wir ein beim Vers 51. Ich lese mal bis zum Vers 55 von Johannes 6. Zuerst noch mal der relativ harmlose Satz. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Da knüpfe ich an die Speisung. Er hat Brot bekommen. Und schaut, jetzt bin ich das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und jetzt fährt die Irritation an, Vers 52. Da gab es einen Streit unter den Juden und sie sagten, wie kann uns der sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht, und jetzt spitzt er das zu, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch verzehrt, das ist nochmal ein kräftiges Wort als nur essen, da geht es jetzt richtig darum, ja, futtern, es ist, oder man kann schon fast von Schmatzen reden. Und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise, mein Blut ist wahrer Trank. Und dann wiederholt er das. Wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Er sagt insgesamt 7-mal, wer mein Fleisch isst. Und mein Blut trinkt. Also er wiederholt das in einer Art Durchlaufen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Leute sagen, jetzt geht es uns zu weit. Denn genau kurz nach diesem Satz, nachdem er aufgehört hat zu reden, haben wir den Vers in Vers 60, viele von seinen Jüngern, die das hörten, sagten, dieses Wort ist unerträglich. Wer kann sich das anhören? Das ist jetzt zu viel. Die Menschen haben offenbar nicht gemerkt, dass Jesus in einem Bild wurde. Sie haben wahrscheinlich tatsächlich wörtlich gelost. Und wörtlich gelost ist das, was Jesus da sagt, höchst provozierend und es ist eigentlich gotteslästerlich, wenn man es würde ganz wörtlich nehmen. Warum? Weil das Alte Testament im Jod verbietet, Blut zu sich zu nehmen. Es ist eines der wichtigen Gebote im Alten Testament. Schon beim Noah-Bund kommt das zur Sprache, was heisst, du sollst das Blut nicht zu dir nehmen. Oder ganz wörtlich nur, das Fleisch, in dem noch Blut und Leben ist, dürft ihr nicht essen. Sonst werde ich euer Blut von euch einfordern. Also ist es ein strenges Verbot, Blut zu verzehren. Das ist nicht der einzige Ort, was davon steht. Es ist auch im 3. Mose 17. Ich wollte nur ganz kurz reinschauen. 3. Mose 17. Es lohnt sich, das einmal als ganzes Kapitel zu lesen. Dort heisst es im Vers 10, gegen jeden, der irgendwie Blut verzehrt, er sei aus dem Haus Israel oder er sei ein Fremder, der in ihrer Mitte lebt, gegen den, der Blut verzehrt, werde ich mein Angesicht wenden und ihn tilgen aus seinem Volk. Und all das wissen die Menschen, die da Jesus zulassen. Und jetzt sagt er, ja, esset, trinket mein Blut, esset mein Fleisch. Fröhlich zu. Denn das Leben des Fleisches ist das Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit Sühne für euch erwirkt werden kann. Denn das Blut ist die Lebenskraft und es wirkt Sühne. Vers 12, niemand von euch darf Blut verzehren. So, und sie hören das ganz so wörtlich, wie es Jesus sagt. Und sie merken oder wollen nicht merken, dass Jesus, dass das Bild vom Brot und vom Essen von seinem Fleisch, vom Trinken von seinem Blut, ein Bild ist. Jesus hat öfter mal Bilder gebraucht, Gleichnis gebraucht. Und er hat manchmal so Sachen gesagt wie, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiss es aus. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hau sie ab. Wenn dich dein Fuß zur Sünde verführt, hau ihn ab. Auch so ein starkes Bildwort. Stell dir vor, alle, die an Jesus glauben, würden das wirklich tun. Wir wären alle schwerst behindert. Ja, es ist ja so. Jesus braucht Bildwort immer dann, wenn er im Grunde genommen die Leute möchte aufwecken. Vor allem die Provozierenden. Wenn er sagen will, hört, ich brauche jetzt ein Bild, ich tue es jetzt verstärken, ich will nicht, dass ihr mir hier einschlaft. Ich sage es auf eine Art und Weise, wo ihr wirklich müsst euch überlegen, was wollt ihr jetzt wirklich sagen? Denn wenn ihr es einfach so nehmt, wie ich sage, Wort für Wort, dann landet ihr am falschen Ort. Aber ich möchte euch aufwecken, überlegt euch gut, was ich euch eigentlich möchte sagen. Und das macht er hier auch. Und er fängt zuerst ganz einfach an in Johannes 6 mit, ich bin das Brot des Lebens. Und plötzlich dreht er auf und sagt, mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Richtig provozierend. Und es ist ein Stück verständlich, dass es die Leute irritiert. Und die Frage ist, warum nicht alle? Warum eigentlich nicht alle? Warum gilt es nicht für alle, dass sie sich zurückziehen und nicht länger mit ihm gehen? Und Jesus fragt explizit 12. Die 12, wollt ihr auch weggehen? Also, habt ihr auch nicht verstanden, was ich euch eigentlich möchte sagen? Und dann kommt der Petrus und sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Uns fehlen die Alternativen. Du hast die Worte vom ewigen Leben und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Die haben verstanden, dass Jesus ein Bildwort braucht. Und ich vermute, die Jünger haben noch etwas anderes gemerkt. Sie haben gemerkt, dass Jesus im Grunde genommen bei dieser Rede vom Brot vom Leben eine alte Geschichte erzählt. Eine, die das Volk Israel schon mal gehört und erlebt hat. Er erzählt im Grunde genommen eine alte Geschichte aus dem Alten Testament und er erzählt sie aber auf eine ganz neue Art und Weise. Und ich vermute, die Jünger haben es verstanden. und sie bleiben darum bei Jesus. Es ist ja nicht so, dass die jetzt in Zukunft nie mehr ein Problem haben, nie mehr ein Missverständnis haben. Sie sind ja jetzt nicht dauerhaft aus dem Schneider und gegen jeden Zweifel erhaben. Sie werden auch noch stürcheln. Und einer davon wird später definitiv weggehen, der Judas. Aber in dem Moment scheinbar haben einige oder die meisten, vielleicht sogar alle, es richtig verstanden. Und sie haben verstanden, dass er ihnen eine alte Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die im 2. Mose 16 steht. Könnt ihr euch das aufschreiben? Wir gehen es nicht lesen, weil es ist ein langes Kapitel, aber ich erzähle es euch kurz. 2. Mose 16. Das Volk Israel ist aus Ägypten rausgezogen. Sie sind etwa 2 Monate schon unterwegs, lagern in der Wüste. Und wie das so ist in der Wüste, es ist heiß. Und man hat Durst und man hat Hunger. Und sie fangen an zu murren und sagen: Was hast du da mit uns gemacht, Mose? Was hat Gott mit uns gemacht? Warum in die Wüste raus? Was soll das denn eigentlich? Wir wollen zurück. Wir haben Hunger. Wir haben Durst. Und dann sagt Gott: Ich habe das Schreien von meinem Volk gehört. Und ich werde es versorgen. Geht am Morgen voraus. Und ihr werdet etwas finden, das für euch parat liegt. Sammelt es euch ein am Boden. Es ist Manna. Man rätselt ja immer wieder, was ist das eigentlich gewesen? Ist gar nicht so wichtig. Es ist etwas gewesen, das man sammeln konnte. Jeder hat so etwa 2 Liter von dem heimnehmen. Es hat immer gelangt für eine Person, für einen Tag. Und am nächsten Tag war es voll gewesen. Und am nächsten Tag hat man es wieder dürfen oder müssen sammeln. Manna. Gott gibt seinem Volk Brot. Das Wort Brot kommt dort explizit vor. Sie können es backen, sie können es essen wie Brot. Und am Morgen Manna und am Abend gibt es Wachteln, die irgendwie sich verirrt haben und genau dort landen, wo das Volk Israel ist. Und sie haben Fleisch und sie haben Brot. Und Gott will sagen, ich sehe euch in Not. Ich sehe euch in Not und ich möchte euch versorgen. Ich lasse euch nicht im Stich, jetzt hier in dieser Wüste. Er hat sie versorgt mit Manna. Und genau das, auf das bezieht sich Jesus auch. Schaut nochmal rein im Vers 48, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sie sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Ich bin das Brot, das wollte er damit sagen. Und wer davon isst, stirbt nicht. Das Brot verfault nicht und er auch noch gerade nicht. Er stirbt nicht. Und er meint das nicht jetzt in dem Sinn, dass wir ewig physisch leben auf dieser Welt, aber dass unser Leben für die Ewigkeit gesichert ist bei Gott. Aufgehoben ist für die Ewigkeit bei Gott. Also Jesus erzählt in dem Kapitel die Manna-Geschichte nochmal. Und er erzählt sie aber anders. Er bezieht es auf sich. Er sagt, ich bin das neue Manna. Und ich bin anders als alte Manna. Es ist nicht eins, das nur oberflächlich und kurzfristig euch satt macht und versorgt, sondern eins, das euch dauerhaft versorgt. Und es ist, wie wenn Jesus sagen würde, schaut, Gott sieht euch auch heute, nicht nur dutzendmal nach dem Auszug aus Ägypten. Er sieht euch heute belagert von Rom, ein kleines Land, ein schwaches Land, unterdrückt, viele arme Menschen, nimmt die alten Glanzzeiten wie zur Zeit von David. Ich weiss, ihr sehnet euch nach einem Befreier, ihr sehnet euch nach einem Neuanfang, ihr sehnet euch nach einer neueren Blütezeit. Gott hat euch nicht vergessen, er schickt euch Manna. Und übrigens, ich bin das Manna. Ich bin der, den Gott schickt. Er sagt immer wieder, vom Himmel herab schickt Gott das Brot zu euch. Und ich bin das Brot, ich bin der, der euch soll zeigen, dass Gott euch nicht vergessen hat. Und jetzt haben das aber einige Leute wohl nicht so wollen hören. Und darum auch nicht so haben können hören. Denn die sind gerade von mit 4.999 anderen Leuten versorgt wurde mit einem Speisungswunder. Und die stehen am nächsten Tag vor Jesus und denken, und was gibt's heute? Bitte wiederholen. Also die hätten am liebsten, er wäre eine Art Bäckermeister, der so alle 2 Tage seinen Stand aufstellt und Brot verteilt an alle. Sie hätten gerne einen Wundertäter. Sie hätten gerne einen, der ihnen, ja, vielleicht hat ja der es auch drauf, dass er irgendwie mit diesen Römern fertig wird. Vielleicht schafft es der so eine Art davidisches, politisches Reich für uns wieder aufzustellen. Vielleicht könnte der, ja, und er hat ja auch schon Leute geheilt, der könnte im Grunde genommen für alles, was schief läuft in unserem Leben, könnte man einfach Jesus rufen. Er kommt, macht es so und es ist alles okay. Und Jesus aber verweigert sich, der Bäckermeister zu sein. Er möchte nicht eine wöchentliche Tischlein-Deck-Aktion hier machen, sondern er möchte ihnen sagen, schaut, ich bin der, der Gott schickt, aber es geht darum, dass ihr innerlich genährt und verändert werden. Natürlich versorgt er auch äußerlich, er heilt Menschen, er befreit Menschen, er ernährt Menschen tatsächlich, aber das sind immer wie nur Zeichen, die er möchte senden, damit sie viel mehr als das erfahren. Dass sie nicht einfach veränderte Lebensumstände bekommen, ohne dass sie selber verändert sind. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die Menschen hätten gerne veränderte Lebensumstände, ohne dass sie sich selber verändern müssen. Ohne dass sie jemanden zulassen in ihrem Herzen, der so in ihnen eine Neuerung schafft, dass ihre alten Wunden, ihre alten Rachegefühle, ihre alte Nichtvergebung, ihre alten Verletzungen, ihre alten Minderwertigkeits- oder Überwertigkeits-, also Hochmutsgefühle, irgendwie, die sollen nicht in Frage gestellt werden. Und Jesus sagt, ich möchte euch so nähren, Gott möchte euch so nähren, dass er euch innerlich anfängt zu versorgen. Dass er euch innerlich anfängt zu verändern. Und wenn er euch innerlich verändern kann, dann kann er auch in eurem Umstand etwas verändern. Und es gibt einige aber, denen geht das wie zu weit. Dass Jesus sagt, es fängt bei dir an und es geschieht nur, wenn du dich auf mich einlässt. Und jetzt wird es plötzlich verständlich, wenn er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Also wer mich einverliebt, also wer sich ganz auf mich einlässt, wer wirklich sagt, Jesus, du bist wichtiger und ich möchte, dass du wichtiger bist als alles andere. Und ich weiss, das ist einfach gesagt. Einige von euch haben das auch schon angedeutet heute am Morgen. Wir sagen das so schnell, wir singen es vielleicht auch schnell, aber wir ringen immer wieder neu darum, auch in neuen Lebensumständen ringen wir darum. Ich ringe immer wieder darum, dass das viele Gute, die ich von Herzen geniesse, die Gott mir gibt, Familie, ein Zuhause, eine Arbeit, ein Einkommen, es gibt so, so vieles. Und ich geniesse das dankbar. Aber ich sage immer wieder zu Jesus, helf du mir, dass nichts von dem jemals wichtiger wird als du, dass sich nichts dazwischen stellt, dass du immer das Größte und das Wichtigste bleibst und ich nicht so sehr darauf fixiert bin, dass sich an dem nichts ändert, dass mir das nicht weggenommen wird, dass da nichts Schlimmes passiert, sondern dass ich auf dich ausgerichtet bleibe, zum allerersten und am allermeisten. Und ich bin dankbar für alles, was gut ist in meinem Leben und ich bitte auch, dass Gott eingreift, natürlich, aber ich möchte es nicht von dem abhängig machen, wie ich mich zu dir halte, wie meine Haltung ist zu dir, Jesus Christus. Und das ringe ich, das ist nicht immer so einfach. Aber das ist im Grunde genommen das, was Jesus darum wirbt. Um genau das wirbt er. So, das wäre die Geschichte. Und die Jünger sagen, ja, wir glauben, wir haben etwas gemerkt. Es ist ja interessant übrigens, das ist nur eine Klammer, dass in dem Evangelium, dass das ein Jünger schreibt, mit höchster Wahrscheinlichkeit, was immer wieder heisst, der Jünger, den Jesus liebte. Und ich glaube, das ist das, was die Jünger gemerkt haben. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Bei dir sind wir sicher. Du hast uns die Liebe von Gott auf eine Art gezeigt, wie wir sie vorher nie gehört haben. Du hast uns genommen, uns Nobodies. Du gibst uns Würde, du gibst uns Wert, du lässt uns deine Nachfolger sein. Wir sind Beschenkte bei dir. Ja, und du heilst Menschen, du stellst sie wieder her und du fährst mit uns an und du lehrst uns und du nährst uns. Wir glauben, wir verstehen, was du meinst. Langsam, aber sicher. Und natürlich, das hat noch mal 2-3 Erschütterungen gegeben, aber sie sind bei Jesus geblieben. Sind Geliebte gewesen. Sie haben sich als Geliebte verstanden. Jesus mehr als nur der, der jetzt gerade die Umstände optimiert. So, und was heisst das jetzt? Ich möchte versuchen, ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen für uns heute hier. Erstens, und ihr habt das auch noch mal auf dieser PowerPoint, ihr könnt das dann noch mal nachschauen. Auch heute noch gehen die Leute weg von Jesus. Sie hat das schon erwähnt. Und ihr kennt es aus eurem eigenen Umfeld. Und es hat es damals schon gegeben. Und es gibt es heute immer noch. Und Jesus hat es vorausgesagt. In Matthäus 24, der er redet, wo er sagt, was alles geschieht, was wichtig ist in dieser Zeit, bevor er zurückkommt, sagt er das mehrmals. Dort sagt er mehrmals, ich muss es schnell nachschauen, dass ich es richtig zitiere, dort sagt er mehrmals, viele werden zu Fall kommen. Matthäus 24, Vers 10. Vers 11, viele werden in die Irre geführt. Vers 12, in vielen wird die Liebe erkalten. Also merkt ihr, in vielen, in vielen, in vielen. Viele gingen nicht mehr mit ihm. Und das ist auch in der Gegenwart so. Und es wird in Zukunft so sein. Und es schmerzt uns. Zu Recht, es schmerzt uns, es tut uns weh. Aber verwunderlich ist es nicht. Denn Jesus hat davon geredet und er hat es selber so erlebt. Ein zweiter Punkt. Wenn ich mit so Leuten im Gespräch bin, dann merke ich, dass es immer Gründe gibt, warum das sie gehen. Es gibt Gründe. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt sogar Gründe, die ich verstehen kann. Wenigstens ein Stück weit verstehen kann. Also zum Beispiel, wenn jemand einfach ganz tief verletzt ist worden von Christen. Und das gibt es. Sodass dann auch der Glaube von dieser Person erschüttert ist. Dann gibt es auf der ganzen Welt Geistliche, die Menschen seelisch und körperlich missbrauchen. Und damit oft auch den Glauben von diesen Menschen, die ihnen und Gott vertraut haben, zerbrechen. Und auch vor denen hat Jesus gewarnt. Und er sagt, wehe, wehe denen, die die Kleinen zu Fall bringen. Also, weil irgendetwas tun, dass in ihrem Leben das Vertrauen zu Gott so erschüttert wird, dass sie nicht mehr an ihn glauben können. Und zu denen sagt Jesus in Markus 8, ihnen es wäre besser, es würde ihnen einen Mühlstein um den Hals gehängt und sie würden im tiefsten Meer versenkt. Das ist auch wieder ein Bildwort. Jesus ruft nicht zum Massenmord auf. Es ist ein Bildwort wieder. Er sagt einfach, schau, das hat eine enorme Konsequenz, weil es sind unschuldige Menschen, die dank dir nicht mehr glauben können. Also es gibt oft Gründe, warum Menschen nicht glauben können. Oder nicht mehr können und wollen glauben. Es hat manchmal auch mit Schicksalsschlägen zu tun, die über jemandem hineinbricht. Ich nenne das dann einmal so einen biografischen Tsunami, wo einfach auch der Glaube oft von Menschen unter sich begraben ist. Und wer bin ich, um zu sagen, ja, weißt du, wenn mir das passieren würde, ich würde locker bei Jesus bleiben. Dann gibt es Verfolgungsdruck, der so stark ist, dass es jemand nicht mehr schafft, den Jesus zu bekennen. Weil er vielleicht seine Familie schützen will, weil er einfach nicht mehr kann, weil er gefoltert wird. Und dann irgendwann wenigstens äußerlich sagt, ich sage ab von meinem Glauben an Jesus. Es gibt Gründe. Und dann gibt es natürlich auch ganz leisliche Gründe. Es ist etwas, was in jeder Gemeinde vorkommt. Und trotzdem ist es ein kleines Tabu. Ein dritter Punkt. Ein Grund, glaube ich, der auch eine Rolle spielt, neben denen, die ich genannt habe, warum das Menschen sich langsam von Jesus entfernen. Und der hat mit Johannes 6 ganz besonders zu tun. Ich glaube, dort war genau der Grund im Zentrum gewesen. Da geht es nicht um Verfolgung, es geht nicht um Schicksalsschläge. Ein Grund, und ich glaube, der gehört besonders in diesen Text hier, ist, dass Menschen enttäuscht sind, dass ihre Erwartungen enttäuscht worden sind, die sie hatten, Jesus gegenüber. Sie haben Erwartungen an ihn und er hat sie enttäuscht. Vor vielen, vielen Jahren, ich war noch Jugendlicher, ich habe Tierwelt abonniert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zeitung kennt. So eine Tierzeitung kann man am Kiosk kaufen. Und dann ist in dieser Tierwelt ein Inserat gestanden. Suche Frau mit Mähdrescher. Menschen, Interessierte melden sich mit Bild unter Schiffer 5755. Was sucht der Bauer? Eine Frau oder ein Mähdrescher? Und von was möchte er ein Bild? Von der Frau oder vom Mähdrescher? Schau, es kommt mir manchmal vor, wie wenn wir als Christen ein bisschen ähnlich funktionieren. Wir hätten gerne Jesus und seinen Mähdrescher. Also quasi noch irgendetwas, das er mitbringt, das einfach gut ist für uns. Wo, also, dass er so quasi unsere wichtigsten drei Gebete erhört. Dass er uns vor allem schwierige, als er das von uns fernhält, dass uns nichts Schlimmes passiert. Also, wir hätten gerne Jesus und den Maidröscher. Oder den Maidröscher und Jesus. Weil er ja den Maidröscher bringt. Versteht ihr, was ich meine? Maidröscher ist jetzt wieder ein Bild, oder? Ist ein Bildwort, nicht wörtlich. Also, manchmal möchten wir, dass Jesus das und jenes tut. Und wir sind so fixiert von dem, dass er das und jenes tut, dass es uns plötzlich gar nicht mehr so sehr um ihn selber geht, sondern um dieses und jenes, was wir möchten, dass er es tut. Und natürlich tut er gern Eingriffe in Leben. Natürlich heilt er gern. Natürlich bringt er gern zerbrochene Ehe, hilft sie, dass die wieder gekittet werden können. Natürlich möchte er gern bewahren. Aber das ist immer, sage ich, Bonusmaterial. Das ist Bonusmaterial. Das Eigentliche ist er. Und wenn er nicht das Eigentliche ist, dann sind wir sehr rasch enttäuscht, wenn sein Bonusmaterial nicht im Zentrum steht und nicht zuverlässig geliefert wird. Dann sind wir enttäuscht. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum da viele Menschen von ihm weggehen. Und so ist das für mich immer wieder auch eine Herausforderung, zu sagen, Jesus, ja, du. Und dein Maidröscher, auf den kommt es nicht so sehr darauf an. Bonusmaterial, ich will es nicht einfach wegtun, dass die äußeren Hilfen von Jesus nicht wichtig sind. Das wäre, glaube ich, falsch. Aber er ist wichtiger. Ich bin das Brot, nicht das dort, wo ich euch verteilt habe. Ich bin nicht der, ich bin nicht der Meisterbäcker. Ich bin das Brot. Und ich lade euch ein, euch ganz auf mich einzulassen, auf mich und meinen Frieden, meine Ruhe zu erfahren, meine Vergebung, mein Heil, ewiges Leben, innere Veränderung. Und das ist viel, viel wichtiger, als dass jetzt gerade deine zwei grössten Wünsche sofort erfüllt werden. Und da muss man zweimal überlegen, bin ich entschieden zu folgen Jesus, wenn niemand mit mir geht? Ich gehe. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Ich habe das Lied heute Morgen auch gesungen. Für mich selber, ich dachte, ja, und das ringst du immer wieder. Und das ringst du immer wieder. Ein vierter Punkt, und ich muss ja langsam hören. Er speist zwar die Leute, aber eben, das ist ein Hinweis auf ihn. Er möchte Menschen verändern. Er möchte Menschen verändern, nicht primär Umstand. Also er möchte mehr verändern und natürlich in meinen Umständen wirken. Aber am Schluss möchte er mich so verändern, ich glaube, auf das zielt Jesus, und man braucht manchmal ein bisschen Zeit, bis man das für sich erfasst. Wenn Menschen verändert sind, dann können sie anders mit nicht veränderten Umständen umgehen. Wenn die Menschen verändert sind, dann können sie anders mit nicht veränderten, im Moment nicht veränderten Umstand umgehen. Dann haben sie einen bei sich, wo sie sieht, wo ihre Not sieht, wo sie bei ihm daheim sind, wo Trost gibt, wo Kraft gibt, wo einfach sie neu an sein Herz schließt. Und sie lässt Gnade und Liebe und Erbarmen erleben, sodass es auf einmal tatsächlich nicht mehr so unglaublich wichtig ist, ob jetzt alles in meinem Leben 100% ideal ist. Weil ich ihn habe. Weil er da ist, weil er mein Trost ist. Und das ist doch ein grossartiges Angebot und führt mich gerade zum nächsten Punkt. Nämlich, dass Jesus H. das Beste ist, was uns passieren kann. Und dem trauen offenbar dort ein paar Leute nicht so richtig. Dass er das Beste ist. Die Jünger haben es verstanden. Sie haben ja schon Liebgläuniges losgelassen. Sie sind von daheim weg. Sie haben vielleicht ihre Berufsaufstiegswünsche begraben. Ich weiß es ja auch nicht. Aber sie haben gemerkt, er ist das Entscheidende. Er ist der, der uns liebt. Er ist der, der uns formt. Er hilft uns, unseren ärgsten Gegner zu vergeben. Und damit unglaublich entlastet zu werden, weil wir diese Wut nicht länger im Bauch haben müssen. Was für eine Gnade ist das? Und er hilft uns, Arme zu versorgen. Er zeigt uns, wie wir für Kranke beten können. Er hilft uns, so frei, fröhlich und selbst vergessen zu sein, wie er es ist. Und nur er hilft uns, so zu sein, Es geht gar nicht anders. Jesus zu haben ist das Beste. Und noch sechster Punkt, das ist ein Geschenk. Das ist nicht ein Verdienst. Jetzt könnte man nämlich sagen, ja, die da weggegangen sind von Jesus, die hätten einfach ein bisschen schneller sollen hinlassen. Die hätten sich ein bisschen mehr Mühe müssen geben. Die müssten ihre Motive mal ein bisschen prüfen. Ja, das stimmt auch. Aber schaut noch mal in den Text, was Jesus auch noch sagt. Er sagt nämlich im Vers 63, kurz nach dem Satz, dieses Wort ist unerträglich, wer kann sich das anhören? Da sagt er, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch vermag nichts. Und Vers 44, nochmal ein bisschen weiter vorne, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken. Niemand kann zu mir kommen. Also, damit macht Jesus auch klar, schau, es ist Gnade, wenn du immer noch bei Jesus bist. Es ist Gnade. Bilde nicht zu viel darauf ein. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und das löst natürlich ganz, ganz, ganz viele Fragen auf. Warum haben einige die und andere scheinbar nicht? Das Fass mache ich jetzt hier nicht auf, sonst sind wir heute am Nachmittag um 3 Uhr noch da. Aber es ist wichtig, dass wir nicht uns einbilden, dass wir noch bei Jesus sind, ist einfach mein Verdienst. Ist es eben nicht. Es ist Gnade. Der Geist zieht. Ein letzter Punkt. Was soll ich denn jetzt tun, wenn Leute aus meinem Umfeld weggehen von Jesus? Was soll ich machen? Weil es ja passiert. Erstens, verurteile die Menschen nicht. Und du wirst es auch nicht tun, wenn du genau weißt, dass der Grund, warum du noch bei Jesus bist, mehr mit ihm zu tun hat als mit dir. Zweitens, gib die Menschen nie auf, denn Jesus gibt sie nicht auf. Er geht den verlorenen Schaf nachher. Wir kennen vielleicht die Geschichte auch aus dem Neuen Testament. Der Hirte, der im verlorenen Schaf nachher geht. Er tut sie Gott denen nachher. Er wirbt um die, er liebt die. Er zieht sie wieder neu an sein Herz. Und weißt du was? Er macht es am liebsten durch dich und durch mich. Ihnen zu zeigen, dass er immer noch da ist. Dass er ihnen nachher gehen möchte. Und drittens, ja, wir beten für die Menschen natürlich. Wir beten für die. Dass der Geist sie zieht, dass der Vater sie zieht, dass der Geist sie lebendig macht. Denn wenn das nicht geschieht, dann haben wir alle keine Chance. Und wisst ihr, was mir auch noch hilft? Mir hilft es immer, mir bewusst zu sein, dass wenn jemand den Weg noch nicht gefunden hat oder eben wieder verloren hat, dass sie mir immer sagen, das ist ein Zwischenresultat. Es ist kein Endresultat. Es ist so wie beim Shooten, oder? Es gibt eine Halbzeit. Das ist eine Halbzeit. Also, in 5 Jahren könnte alles ganz anders aussehen. Es ist ein Zwischenresultat, es ist nicht ein Endresultat. Also, es gibt keinen Grund aufzugeben. Und man kann das sogar doppelt sagen. Diejenigen, die heute noch ganz entschieden mit Jesus unterwegs sind, wir wissen nicht, was sie in 5 Jahren und in 10 Jahren machen. Und die, die heute noch sagen, geht mir nichts an, nein, diese Sache habe ich gesehen, ich komme nicht mit dem Jesus, wir wissen nicht, was in 5 oder in 10 Jahren ist. Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht sehen und wir nicht haben. Es ist ein Zwischenresultat. Also, der Film ist noch nicht fertig. Es bleibt spannend. Und darum, glaube ich, sagt Jesus zu denen, die hier nicht weglaufen, zu seinen Jüngern, vor allem in Petrus, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhöre. Weil er weiß, auch wenn der heute noch dabei ist, die Sache, es ist ein Zwischenresultat. Und denen, wo wir wissen, dass sie im Moment nichts mehr können oder nichts können mit Jesus anfangen, denen, für die können wir beten, dass sie hören, wie Jesus ihnen sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir und ich gebe dir Ruhe. Das wünschen wir, dass sie das hören können. Und das müssen auch wir immer wieder hören. Lass uns. Können wir noch das Lied mit dem Licht noch mal singen? Ist das möglich? Die Strophe mit dem Licht. Das drittletzte Lied war das. Ja. Ja, das wäre schön. Lass uns beten. Wer möchte, darf gerne aufstehen. Herr Jesus. Und so sind wir auch wieder da und haben es gesungen und haben sie in unserem Herz bewegt. Ja, wir möchten mit dir gehen. Aber wir können das nur, wenn du uns bei dir hebst und wenn du uns hilfst, zu verstehen, was das heisst, dir so viel Raum zu geben in unserem Leben. Hilf uns heute wieder dabei. Und danke, danke, dass du bist, wer du bist. Und mein Leben so reich, so voll, so mit Frieden erfüllst, mit Ruhe, mit Dankbarkeit. Danke, danke dafür, Herr Jesus. Und du siehst auch unseren Schmerz im Blick auf Menschen um uns herum, die das nicht kennen, nicht mehr wollen kennen, nicht mehr den Zugang nicht gefunden haben dazu, enttäuscht worden sind. Und wir bitten, dass du dich erbarmst und sie an dein Herz ziehst, dich ihnen offenbarst. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.